Meine liebe Gemeinde, das ist eigentlich das Schlimmste, was man einer christlichen Gemeinde sagen kann, was hier der Apostel Paulus schreibt, dass sie satt und selbstzufrieden und eingebildet sei. Jesus ruft ja der Gemeinde von Laodicea zu, oh, dass ihr kalt oder warm wäret, aber weil ihr lau seid, will ich euch ausspeien aus meinem Munde. Denn ihr sprecht, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts. Und merkst nicht, dass du bist elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Meine liebe Gemeinde, das ist das Zeichen eines lauen, verlotterten, verspießbürgerlichen Christentums. Wenn man mit seinem eigenen Christentum und mit seiner eigenen Frömmigkeit zufrieden ist. Luther sagt einmal, es ist schlimm, wenn die Kirche unter die Macht eines Tyrannen kommt, wie etwa im Dritten Reich. Es ist schlimmer, wenn sie der Irrlehre verfällt, wie etwa heute. Am schlimmsten aber ist es, wenn sie sich einer frommen, satten Sicherheit hingibt, wie so oft im Lauf der Jahrhunderte. In der Gemeinde von Korinth, da waren viele, man nannte sie damals Gnostiker, die sie aufgrund ihrer Weisheit und ihrer theologischen Erkenntnisse und ihrer Frömmigkeit haushoch erhaben dünkten über diese primitive, schlichte Armseligkeit des Apostel Paulus und seiner Anhänger. Sie fühlten sich haushoch erhaben über diese hausbackene, primitive Frömmigkeit. Sie waren doch wer? Sie waren doch gebildet. Sie waren doch reich an theologischer Erkenntnis. Sie waren doch die Modernen. Sie waren eigentlich berufen, so meinen sie, zur Führung der Gemeinde und auch zur Führung in der Welt. Seht, meine liebe Gemeinde, das ist bis auf den heutigen Tag die Gefahr einer sich reich an Erkenntnis dünkenden Theologie oder Kirche. Dann will man auch in der Welt eine Rolle spielen. Dann will man auch in der Welt anerkannt werden. Dann will die Kirche nicht mehr hinterherhinken, wie man ihr vorwirft, sondern will sie die revolutionäre Avantgarde sein, einer neuen Gesellschaft. Dann kämpft sie, das ist ihre Hauptaufgabe, so sagt man, um mehr Gerechtigkeit, Freiheit, Frieden und bessere Zustände. Ist alles gut und recht. Aber wenn dahinter der Gedanke steht, damit werden wir von der Welt anerkannt werden und bewundert werden, dann ist diese Frömmigkeit und diese Haltung falsch. Seht, das verborgene Gift schleicht sich so leicht in die Herzen jedes, auch des ernsthaftesten Christen ein, dass er etwas gelten will mit seiner Haltung und mit seiner Art. Ein junger Christ dieser Tage fragte vor kurzem einen anderen jungen Christen aus einer anderen christlichen Gruppe, was tut ihr denn eigentlich? Wir tun dies und das. Und was nicht morgen in der Zeitung stehen kann von unserer Tätigkeit als Christen, das ist nichts wert. Ja, so kann man reden im Namen des Herrn, der gesagt hat, wenn ihr eure Frömmigkeit und eure frommen Werke ausposaunt vor den Leuten, dann seid ihr Heuchler. Wer mit seiner Weisheit, mit seiner Frömmigkeit, mit seiner Liebe, mit seinem Glauben, wer da vor der Welt etwas gelten und eine Rolle spielen will und anerkannt werden will, wer sich auch darauf etwas einbildet, auf seine Art, auf seine Modernität oder auf seinen Glauben oder auf seine Theologie, der ist auf dem falschen Weg. Der Gottesmann Adolf Krickmann hat einmal gesagt, alle, die vom Geltenwollen durchdrungen sind, wirken im eigenen Geist und sind den anderen ein Unsegen. Ja, in der Welt ist es so, da will man anerkannt werden und Ehre haben. Und da ist man neidisch, wer etwa den Fernsehfilm Die große Familie, diesen Bericht über den großen Fabrikbetrieb gesehen hat. Da hat er gemerkt, der eine ruft ja aus, hier ist einer dem anderen sein Teufel, hier neidet jeder dem anderen, keiner darf etwa vorrücken und schon ist man gekränkt oder fällt über den anderen her. Ja, in der Welt ist es so. Aber wenn es in der frommen Welt auch so zugeht, dass man auf den anderen herabschaut, dass man sich besser dünkt, frömmer dünkt, wenn man meint, mehr Liebe zu haben als die anderen, wenn man auch in der frommen Welt so sich dünkt, klug, weise, fromm, dann hat man eine verdorbene Frömmigkeit, so wie die Pharisäer zur Zeit Jesu. Dieser geltungsbedürftigen, nach Anerkennung und Ehre und etwa eine Rolle spielen wollenden Frömmigkeit stellt der Apostel eine total andere Haltung gegenüber. Er sagt, die wahre Kirche geht einen total anderen Weg. Wahre Kirche lebt nie von Anerkennung der anderen oder von Machtstreben und Ehre suchen in der Welt oder in ihren eigenen Kreisen. Die machtstrebende Kirche ist immer des Satans Kirche. Nein, sagt er, wir Apostel, wir die Jünger Jesu, wir stehen in der Rangordnung der Welt als die Letzten da. Wahre Christen sind in den Augen der Welt töricht, weltfremd, unmodern, dumm. Jeder, Illustrierten oder was es sei, fährt so schnell über die Kirche dahin. Oh, Kirche. Und so ist es doch auch im persönlichen Leben. Es braucht nur einer von euch in einer Gesellschaft, bei einer Party, im Betrieb oder in der Klasse oder bei der Bundeswehr oder wo es ist, sich wirklich zu Jesus Christus bekennen und sagen, ich glaube an diesen Herrn und ich halte seine Gebote für gültig, auch das 6. Gebot, keusch und züchtig leben in Worten und Werken. Ja, da wird er doch für dumm und nicht normal und hinter Monde angesehen. Und unflätiger Spott ergießt sich über ihn. Und davon weiß der Apostel schon, wenn er sagt, in den Augen der Welt sind wir Unrat, Abschaum und Dreck. Und Christen, die so wie der Apostel sagt, dass sie sein sollen, das tun, die hält man noch für verrückt, segnen, wo man ihn flucht, für die Beleidiger beten, da in deinem Haus oder in deiner Familie oder wo es ist. Wenn du verspottet wirst, für den anderen eintreten vor Gott, wie Jesus am Kreuz, wie Stephanus bei der Hinrichtung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und seht diese wahren Christen, die dünken sich nun nicht etwa vor Gott großartig dastehen mit ihrer Haltung. Nein, sie sind keine Heilige und sie fühlen sich nicht als Helden. Sie wissen nur, dass sie Sünder sind, dass sie genau noch viele Dummheiten machen und versagen. Sie kommen genauso wie andere in Anfechtungen hinein und in Traurigkeiten oder Depressionen und Verzagtheiten. Wundere dich also nicht, wenn das bei dir auch geschieht. Sie sind keine Heiligen, die wahren Christen. Sie sind Sünder. Aber sie gehen trotz alledem ganz getrost den Weg des Glaubens. Luther sagt einmal, die wahre Kirche muss Unglück, Verfolgung und allerlei Anfechtung erleiden, inwendig, oft traurig, erschrocken, verzagt, verachtet, schwach, damit sie ihrem Haupte Jesus Christus gleich werde. Und meine liebe Gemeinde, wer das nicht will, der trete ab von dem Weg des Christentums. Die wahren Christen halten nicht viel von sich. Der fromme Liederdichter Terstegen hat einmal gesagt, ich selber bin arm. Wenn ich mich nicht an den Fehlern meiner Mitmenschen messe, sondern an der Vollkommenheit Jesu, dann merke ich, wie arm ich bin und wie wenig ich überwunden habe. Und ich las von einem wahren Prediger des Evangeliums, wie er predigt über den Text. Der Herr sagt zu dem Volke: Auf Moses Stuhl sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Was sie euch sagen, das tut. Aber nach ihren Werken sollt ihr euch nicht richten. Und da sagte dieser echte Prediger vor seiner ganzen Gemeinde: Ehrlich und tapfer. Da habe ich gemerkt, dass ich selber auch ein Schriftgelehrter bin, der vieles oder alles im Kopf hat, aber wenig im Herzen. Seht, die wahren Christen machen weder sich noch anderen etwas vor. Sie beugen sich und halten nicht viel von sich selber. Und wer dieses geringe, schlicht, aber ehrliche Christentum und diese ehrliche Haltung nicht will, sondern ein vornehmes Christentum, ein gebildetes, das sich über andere haben dünkt, den wird man einmal nicht finden im Himmelreich. Denn es ist nun einmal Gottes Plan und Weisheit, die Geringen, die sich für gering halten, die Schwachen, die Sünder, die hat er erwählt, damit alle Ehre ihm gehöre und nie einem Menschen. Deshalb ruft die Maria aus: Dieser Erwählte Gottes, er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Deshalb ruft der große König David aus und im Gelächter seiner Frau: Ich will noch viel geringer werden und will niedrig sein in meinen Augen. Darum bekennt der Größte der Apostel, Paulus: Ich bin der Geringste unter den Aposteln und der Schlimmste unter den Sündern. Seht, Gott gebraucht immer diese armen Geringen, die nicht viel von sich halten. Hat er nicht auch eine ganze Schöpfung, einen ganzen Kosmos mit seinen Myriaden Sonnen und Sternen, Milchstraßensystemen, hat er sie nicht aufgebaut durch das allergeringste, kleinste Atom, das eigentlich ein Nichts ist? Und es hat Jahrtausende gedauert, bis die Wissenschaftler es überhaupt entdeckten. Und so baut Gott eine neue Welt und sein neues Reich auf durch ein ganz armes, geringes Kind in der Krippe. Und die, die dieses armen, geringes Kindes Diener, Knechte und Jünger sein wollen, so macht es Gott. Und wenn du selber so dich einstellst, dich nicht über die anderen, unter die anderen stellst, dann wirst du wunderbar gesegnet. Seht, durch einen Kirchlichen, der sich über die Unkirchlichen stellt, oder ein Bekehrter, der sich mit seiner Bekehrung über die Unbekehrten stellt, da wird nicht eins gerettet, sondern werden sie nur abgestoßen. Ist das nicht schon in der Welt so, wenn einer so daherkommt: Ja, er ist was Besonderes und er, das stößt doch ab. Wie viel mehr stößt das ab, wenn es in der Frömmigkeit so ist? Die stolzen Eingebildeten sich auf ihre Frömmigkeit oder ihre Theologie was einbilden, lässt Gott alle in der Ecke stehen. Die Geringen, die Ehrlichen, die nun, wie der Apostel Paulus sagt, auch keine Gesetzestreiber sind, keine Zuchtmeister, das heißt eigentlich im Urtext Prügelmeister, die etwa auf die böse Welt und auf die böse Jugend oder auf die eigensinnigen Alten oder sonst auf wen reinschimpfen und reinprügeln und sie verdammen. Nein. Die wahren Christen, so sagt der Apostel, sind Väter in Christus. Es gibt allerdings nicht viele von diesen Vätern, sagt er. Die lieben die Alten und die Jungen. Sie wollen ihnen helfen, auch den Bösen und Unfolgsamen. Sie wollen trösten, weil sie selber getröstet worden sind. Sie wollen barmherzig sein, weil sie selber Barmherzigkeit erlangt haben. Sie wollen lieb haben, weil sie selber die Liebe Gottes empfunden haben. Aber das ist nun das Wunderbare, meine liebe Gemeinde. Wer diesen Weg geht, den Weg, der von sich selbst nichts hält, aber weiß, dass er von Gott geliebt ist in seiner Armut, der erlebt nun die wunderbare Kraft Gottes. Der erfährt es tatsächlich, das Reich Gottes steht in Kraft bis auf den heutigen Tag in Dynamis. Gerade in der Schwachheit ist seine Kraft mächtig. Wo eins unter uns sich am Ende dünkt und wir am Boden zerschlagen, aufgrund vielleicht von Schicksalsschlägen oder aufgrund seines Versagens, weil er lauter immer wieder Sünde tut und Dummheiten macht, weil er nicht fertig wird mit dem Leben, gerade wenn er dann seufzt, nur ein armes Bündel, Mensch ist, der nach Gnade und Hilfe Gottes seufzt, dann bricht die Macht und der Glanz Gottes und seiner Liebe wieder wunderbar vor und hilft ihm. Da darf er damit rechnen, dass Gottes Hilfe ihm ganz nah ist. Denn gerade bei den Geringen, gerade bei den Armen, bei denen, die eigentlich am Boden liegen, mit den zerschlagenen Herzen, da ist Gottes Gnade ganz groß da. Und er benutzt die armen Geringen, um sein Reich zu bauen. Zum Beispiel den Arbeiter Friedrich Stanger. Durch den hat er Zehntausende zum Glauben gebracht. Und durch die große Weisheit so mancher Theologieprofessoren ist nicht eins gerettet worden. Die Kraft Gottes ist wirksam, wunderbar, durch sein armes, geringes Wort. Da werden Verschmachtete getröstet, da werden Verdorbene zurechtgebracht, da werden Gefangene, die in Angst oder Sorge oder Schuld gefangen sind, freigemacht. Die Kraft Gottes wird auch mit der Hoffart eines jeden Menschen fertig, wie beim Saulus, den er da in Damaskus vom hohen Ross herunterbrachte. Es ist keines Menschen Schuld so groß, dass der Herr sie nicht durch ein Wort wegwischen könnte. Sei getrost, wir sind deine Sünden vergeben. Es ist keines Menschen so verdorben und in einer Sackgasse drin, dass der Herr es nicht zurechtbringen könnte und ihm wunderbar helfen. Das macht der Herr, oft durch ein Wort. Ich weiß von einem Oberstudiendirektor, einem sehr klugen, gebildeten Mann, der wurde durch einen Satz erschüttert. Und der Satz lautete: Wo bringen Sie Ihre Ewigkeit zu? Und die Zweifel einer Maria und nachher von Millionen wurden durch einen Satz beseitigt. Weißt du nicht, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist? Oh, zweifel doch nicht. Mach doch Gott nicht zum Lügner. Zweifel lieber an deinen eigenen Zweifeln und vertraue dieser wunderbaren Macht Gottes. Die wird fertig und wurde fertig mit der Weisheit und Gottlosigkeit eines großen Physikers und Mathematikers, Universitätsprofessor Rohrbach, der aufs Tiefste getroffen wurde durch einen Satz, den seine Frau sagte, als er aus einer Bibelstunde kam. Du, sagte sie, die da drinnen, die glauben wirklich daran, dass Jesus lebt. Und der Zynismus eines jungen Mannes, der aus der Kirche austreten wollte, wurde aus den Angeln gehoben durch eine Frage, eine einzige Frage seines Seelsorgers. Brauchen Sie nicht auch Vergebung Ihrer Sünden? Die finden sie nirgends als bei Jesus. Oh, diese wunderbare Kraft Gottes, meine liebe Gemeinde, von der der große Missionar Nommensen ausruft. Ein Mann, auf dessen Seite Gott steht, ist immer in der Majorität. Darum darf ein Christ nie verzagen. Er darf und kann getrost sein, gerade wenn er sich arm und schwach fühlt. Gerade diese armen Geringen werden die Stärke und die Macht des Allerhöchsten erfahren. Und wenn einer, weil er ganz ehrlich ist, Angst bekommt und denkt, ja, aber Ich habe doch so viel gesündigt und ich lebe vielleicht auch in der Sünde und bin davon noch nicht frei. Mir kann Gott nicht helfen. Dann soll er erst recht glauben. Sein Blut schreit beständig Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, doch auch für dich und für mich. Und wenn du auch ein böses Gewissen haben solltest, wenn du dich zum Herrn Christus wendest, er lässt dich nicht im Stich. Auch in deinem selbstverschuldeten Elend steht er dir bei. Und nie, nie musst und darfst du die Zuversicht fahren lassen, dass er auf den Schrei eines solchen Armen geringen, auf den Seufz eines solchen Armen geringen, sofort im Himmel Anweisung gibt, wie diesem Menschen geholfen werden kann. Oh, meine liebe Gemeinde, bin am Schluss. Werdet doch, und ich will es doch auch, ganz ehrlich, ganz gering. Macht euch vor Gott und vor euch selber gar nichts vor. Wer sind wir denn? Wir können uns nicht aus einer einzigen Sünde raushelfen. Wir können uns selber nicht eine einzige Schuld vergeben. Wir können nicht einen einzigen Menschen zum Glauben bringen. Aber wir können, wer wir auch sind, mit dieser Kraft des Allerhöchsten rechnen und dürfen dann erfahren, die Rechte des Herrn behält den Sieg bei dem, der da glaubt. Amen.